Ein Geschäftsmann namens Louis Johnson war auf einer Geschäftsreise nach Louisiana, ganz unten im Süden der Vereinigten Staaten. Und als er da im Hotel angekommen war, hat er seinen Laptop rausgeholt und hat eine E-Mail geschrieben an seine Frau Jen Johnson. Und während er diese E-Mail geschrieben hat, hat er sich vertippt um einen Buchstaben. Und die E-Mail ging statt an seine Frau Jen an eine Jean Johnson, wo gerade ein Buchstabe unterschiedlich ist. Und die hatten dieselbe E-Mail-Adresse, also jenjohnson@soundso. Und diese Jean Johnson war die Witwe eines Pastors, der gerade an diesem selben Tag beerdigt worden ist. Und als die diese E-Mail gelesen hat, ist sie in Ohnmacht gefallen, weil der Louis Johnson hat geschrieben, bin gut angekommen, aber es ist höllisch heiß hier unten. Höllisch heiß. Viele Gemeinden haben so einen sucherfreundlichen Ansatz, wo es im Gottesdienst vor allem darum geht, dass es gemütlich ist und bequem ist und unterhaltsam ist, und würden nie etwas sagen, was Leute vor den Kopf stoßen würde. Deswegen gibt es dann Predigten über, wie wir ein glückliches Leben leben können oder wie wir unsere Ehen erfolgreich gestalten können. Und ja, die Bibel sagt sehr viel darüber und ich denke, im Großen und Ganzen stimmt das schon, auch wer Jesus findet, wird glücklich, aber zumindest in gewissen Ländern kann sich auch deinen Kopf kosten. Nicht alles nur so Liebe, Freude, Eierkuchen. Gewisse Themen wie Sünde oder Hölle oder Gericht werden ausgeklammert und wird so dieses Bild von dem lieben Gott den Leuten vorgegaukelt, der keine Fliege was zu Leide tun kann, der irgendwie so der alte, senile Opa im Himmel ist, der Gutmütige oder der Hippie-Gott im Himmel. Und oft wird so ein verwässertes Evangelium gepredigt. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles gut und dann ist alles schön und alles ist einfach und ist der Grund, zu Jesus zu kommen. Wir haben den Vorteil, dass wir Vers für Vers durch die Bibel gehen und auch gewisse Themen nicht ausklammern. Und die Wahrheit ist, wenn es zum Evangelium kommt, zu dem, was Jesus für uns getan hat, dann ist es eine Sache, da geht es um Leben oder Tod. Und ich weiß nicht, ich denke, wir Christen glauben selbst auch nicht wirklich an die Hölle oder an Gericht. Vielleicht theoretisch, aber oft nicht praktisch, weil sonst würden wir hingehen und den Menschen erzählen, was Jesus für uns getan hat. Manchmal hört man selbst von Christen so solche Aussagen, hey, Furcht vor der Hölle oder vor Gericht, das ist eine schlechte Motivation, sich zu bekehren. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind verweichlicht. Es ist eine biblische Motivation. Zumindest sehen wir die, hier ist ein guter Grund, sich zu Jesus zu bekehren. Wir haben eine wunderbare Nachricht als Christen. Wir haben einen Gott, der uns leidenschaftlich liebt, der uns aufopfern liebt und der uns in Jesus Christus Annahme anbietet und Vergebung und Gemeinschaft. Er bietet uns Gnade an, unverdiente Gunst, aber auf einer gerechten Grundlage, nämlich dass Jesus deinen Platz eingenommen hat am Kreuz, dass er deine Schulden bezahlt hat am Kreuz und deine Schuld gesühnt hat. Er war das Opfer für deine Sünden. Also wir haben einen gnädigen, liebenden Gott, aber auf der anderen Seite, wenn du Gottes Gnade ablehnst, wenn du Jesu Opfer ablehnst, dann stehst du allein vor Gott. Und dann musst du deine Schuld vor dem heiligen Gott selbst tragen. Und er liebt den Sünder, aber er hasst Sünde. Mit jeder Faser seines heiligen Wesens Hass Gott Sünde. Das ist keine Kleinigkeit vor einem heiligen Gott. Es beleidigt ihn. Und er ist zornig darüber. Er weiß, wie viel es auch zerstört. Und so, wenn du Jesus ablehnst, dann spuckst du in das Angesicht eines heiligen Gottes. Und du spottest über seine Gnade und über seine Liebe. Und überleg mal, wie viel größer macht es die Schuld eines Verbrechers, wenn er uneinsichtig ist. Und wenn er stolz Angebot der Begnadigung, ein Gnadenangebot ablehnt. Wenn er stolz den ablehnt, der sich nach Liebe oder in Liebe zu ihm ausstreckt. Denk zum Beispiel an einen liebenden Vater. Vielleicht ist es ein Jugendlicher, der hier vor Gericht steht und sein Vater, der ihm sein ganzes Leben lang nichts als Liebe erwiesen hat, der ist bereit, die Kaution zu bezahlen, die Strafe für ihn zu bezahlen und seinen Riesenbetrag, seine ganzen Ersparnisse hat der Vater zusammengekratzt, für die er sein Leben lang hart gearbeitet hat. Er hat das Haus verkauft, er hat sein Auto verkauft, war bereit, alles zu geben, um seinen Sohn zu befreien. Und dann sagt der Sohn, ich brauche deine Barmherzigkeit nicht. Ich will deine Gnade nicht. Hey, ich auf dich. Ich verachte dich. Ich lehne dich ab. Du kannst mich mal. Wie wäre das? Und er sagt, ich pfeife auf deine Kaution. Ich pfeife auf deine Gnade, auf dein Opfer. Ich achte dein Leben, das, was dir wertvoll ist, das, was du geleistet hast, das achte ich als gering, als Dreck. Absolute Geringschätzung. Und so diese Einstellung, ich werde stolz und aufrecht dastehen und ich werde dem Richter in die Augen schauen und ich werde zu dem stehen, was ich getan habe und wer ich bin. So ein Hochmut im Angesicht von Liebe. Ist das nicht absolut widerwärtig und böse und verabscheuenswürdig und beleidigend für den Vater, der so viel geopfert hat, um seinen Sohn zu befreien? In unserem Fall ist Gott sowohl der Richter als auch der Vater. Und den Preis, den Gott für dich bezahlt hat, das war Jesus. Der Vater hat das Wertvollste, das Liebste für dich gegeben, um dich freizukaufen. Und Jesus hat sich selbst für dich aufgeopfert, für deine Schuld. Er hat sein heiliges Leben für dich gegeben. Er war abgelehnt, er hat geblutet, er hat gelitten, er hat geistlich gelitten, als deine Schuld auf ihm lag. Er war getrennt vom Vater, er war verurteilt, er ist gerichtet worden, für deine Sünden auf deinem Kreuz. Und es hat ihm das Herz gebrochen. Und das Herz des Vaters. Und du siehst auf das Ganze und sagst, ich auf dich, du kannst mich mal, ich verachte das, was du für mich getan hast. Hey, ich kann es für mich selbst regeln, ich bin gut genug. Das, was ich tue, das ist gut genug. Meine Religion ist gut genug. Und diese selbstgerechte Einstellung ist eine Beleidigung für den heiligen, liebenden Gott. Wenn du diese Einstellung hast, dann schätzt du Gott und schätzt du Jesus und das große Opfer, was er für dich gebracht hat. Du schätzt es gering. In den Worten unseres Textes heute hier, du trittst Jesus mit Füßen. Und du achtest sein Blut, sein Leben als gering und du schmähst die Gnade Gottes. Wenn das deine Einstellung ist, dann kann ich dir nur sagen, Gott ist absolut gerecht, wenn er dich richtet. Und ich will nicht in deinen Schuhen sein, eines Tages, wenn du vor ihm stehst. Wenn das deine Einstellung ist, dann solltest du dich fürchten und solltest du zittern vor einem heiligen Gott. Und ich bete, dass er dir Demut schenkt und Umkehr schenkt. Denn hier in unserem Text heute heißt es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ohne Jesus. Weil seine Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Absolut rein. Die Engel beugen sich vor ihm. Die Engel beten ihn an und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Herrscher. Er ist einzigartig, er ist völlig abgesondert von uns. Er ist unendlich wertvoll, er ist unendlich anbetenswürdig, er ist unendlich rein. Und du kannst als Sünder in seiner heiligen Gegenwart nicht bestehen. Das ist keine Kleinigkeit. Seine Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. Und im 2. Thessalonicher Brief heißt es, er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Das ist Gottes Wort. Und ich werde nichts davon wegnehmen oder es wegdiskutieren. Das ist die Realität. Und ich möchte es betonen, du trittst Jesus nicht nur mit Füßen und verachtest Gottes Gnade und beleidigst Gott, wenn du gegen Jesus lästerst und wenn du Jesus so radikal ablehnst, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich pfeife auf dich, Gott, sondern du tust es auch, wenn du ihn schlicht und einfach ignorierst. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Keine Entscheidung für Jesus zu treffen, ist eine Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich den Bus nehmen soll in 10 Minuten und dann 5 Minuten später, oh, ich bin mir noch immer nicht sicher, soll ich den Bus nehmen und dann ist es eins vor Abfahrt, oh, ich weiß nicht, irgendwann ist der Bus weg, dann hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast den Bus nicht genommen, indem du keine Entscheidung getroffen hast. Und genauso ist es mit Jesus. Es gibt nicht irgendwie einen neutralen Grund dazwischen. Jesus sagt, entweder du bist für mich, entweder du hast mich, entweder ich habe dich oder ich habe dich nicht. Und du hast mich nicht, dann bist du gegen mich. Irgendwie religiös zu sein ohne Jesus, religiös zu sein ohne Jesus allein zu vertrauen für deine Rettung, wenn du ohne Jesus in den Himmel kommen willst, dann ist es genau dieselbe Einstellung. Verachtest das, was er für dich getan hat. Und Jesus hat gesagt, wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und Johannes 3,16, eine Stelle, die wir alle kennen. So hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist Gottes Liebe, das ist Gottes Herz. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Durch seine Sünde. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. In Vers 36, ein bisschen weiter unten, heißt es in Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Paulus ermuntert uns im 2. Korinther 13, uns zu prüfen. Er sagt, er prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Und dazu möchte ich jeden Einzelnen heute Morgen einladen. Prüf dich. Vertraust du wirklich ehrlich auf Jesus allein? Folgst du Jesus nach? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Da geht es um die Ewigkeit. Und die müssen wir klären. In der Bibel haben wir eine wunderbare Ausgewogenheit zwischen der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit Gottes, zwischen Gnade und Gericht, zwischen Ermutigung und Ermahnung. Letzten Wochen hatten wir viel Ermutigung, jetzt haben wir Ermahnung und wir brauchen beides. Und die heutige Stelle warnt uns wieder. Ihr erinnert euch, dass der Schreiber des Hebräerbriefs an Christen schreibt, die aus jüdischem Hintergrund waren, Judenchristen, die versucht waren, wegen Christenverfolgung wieder zurückzugehen in ihre alte jüdische, alttestamentliche Religion, zu den alttestamentlichen Opfern. Die vielleicht gesagt haben, oh, guck mal, das Alte Testament ist doch auch hier in Gottes Wort. Es macht mir das Leben einfacher, wenn ich wieder von Jesus zurückgehe. Und wenn ich einfach so tue, als wäre Jesus nicht gekommen. Hey, vielleicht wird Gott mich auch aufgrund der alttestamentlichen Opfer annehmen, so wie er es früher getan hat. Und der Autor hat 10 Kapitel lang erklärt, wie fatal das wäre. Hat 10 Kapitel lang dargelegt, dass Jesus besser ist und größer ist als alles, was wir im Alten Testament sehen. Dass Jesus die Erfüllung ist und dass es kein Zurück mehr gibt. Zeiten haben sich geändert. Es ist ein neuer Bund. Der alte Bund gilt nicht mehr, der ist erfüllt, der ist ersetzt, der ist im Vergehen nahe. Und wenn du eine Fähre nehmen willst über den Rhein, welche Fähre willst du nehmen? Eine neue, stabile, die dich sicher ans andere Ufer bringen kann? Oder eine alte, löchrige, die am Zerfallen ist? Wenn du auf irgendjemanden außer Jesus vertraust, dann vertraust du auf das Falsche, dann setzt du auf das sinkende Schiff. Der von Gott inspirierte Schreiber hat uns ermahnt, wir haben das letzte Mal gesehen, lasst uns hinzutreten zu Gott durch Jesus. Und lass uns das Bekenntnis der Hoffnung auf Jesus unwandelbar festhalten. Klammer dich an Jesus fest, wie ein Ertrinkender an einem Rettungsring. Lass ihn nicht los. Halt es fest. Bekenn dich zu ihm. Und dann als Drittes hat er uns gesagt letztes Mal, lass uns aufeinander Acht haben, um uns einander zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und das tun wir, wenn wir zusammenkommen in Gemeinschaft als Leib Christi. Im Vers 25 am Schluss hat er gesagt, tut es umso mehr, je mehr ihr den Tag des Gerichts herannahen seht. Und das bringt uns an die heutige Stelle. Wir lesen weiter im Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, also wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Es ist wichtig, dass ihr seht, dass diese Zeit im Griechischen eine andauernde Zeitform ist, eine fortwährende Handlung, wenn er sagt, wenn wir mutwillig sündigen. Bedeutet so viel, wenn wir mutwillig in Sünde leben. Spricht hier nicht über jemanden, einen Christen, der eigentlich Gott gefallen will und versucht ist und in Versuchung fällt und auf die Schnauze fällt, in Sünde reinfällt. Über die spricht es nicht, sondern es geht hier um eine bewusste Entscheidung, gegen Gottes Wort, gegen seinen Willen zu leben. Und das ist ein furchtbarer Zustand. Erstens ist es furchtbar, weil du sündigst nie allein. Es betrifft immer den Leib Christi. Das wäre das Gegenteil, wenn du in Sünde lebst, du sagst, ich bin Christ, aber du lebst in Sünde, dann ist es das Gegenteil von dem, was wir gelesen haben, dass wir die Geschwister ermutigen sollen zu Liebe und zu guten Werken. Gegenteil von der Ermutigung der Geschwister. Ziehst andere mit runter, wenn sie dich sehen. Sagen vielleicht, oh, so und so lebt in wilder Ehe. Vielleicht ist es okay. Ich meine, ist doch der Trend in Deutschland sowieso, dass die Leute vor der Ehe ins Bett hüpfen. Der macht vielleicht, ist okay. Oder der betrügt seine Frau, der Bruder so und so. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Meine nervt mich auch in letzter Zeit. Oder der so und so oder die so und so lebt so ein selbstsüchtiges, habsüchtiges Leben. Vielleicht ist es okay, wenn ich das auch tue. Hey, Jesus hat gesagt in Matthäus 18, wenn jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Sehr eindrückliche Sprache hier, denke ich, muss man nichts dazu sagen. Das sind die Worte Jesu. Schreiber des Hebräerbriefs hat uns gesagt, lasst uns aufeinander Acht haben. Nicht, dass wir einander in Anstoß sind. Aber zweitens ist es auch furchtbar, wenn du in bewusster Sünde lebst, weil es ein sehr gefährlicher Zustand ist. Ich glaube nicht, dass diese Stelle uns hier lehrt, dass es unmöglich ist, umzukehren, dass du nicht umkehren kannst und zurückkommen kannst zu Gott, wenn du in Sünde lebst. Aber ich würde sagen, tu das, solange du das noch kannst. Solange du dich noch überführt fühlst. Denn mit jeder Entscheidung, in Sünde zu verharren, verhärtest du dein Herz eigentlich ein Stückchen mehr gegen Gott. Und wir haben Beispiele in der Bibel, wo Menschen ihr Herz so sehr verhärtet hatten, dass sie am Ende nicht mehr Buße tun konnten. Dass Gott vielleicht auch ihre Entscheidung akzeptiert hat und gesagt hat, okay. Das Herz war so hart. Und so, wenn du bewusst in Rebellion gegen Gott lebst, wenn du bewusst in Sünde lebst gegen Gott und du weißt es und du fühlst dich überführt, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen wirklich Angst zu haben um deine Seele. Das ist nicht leicht zu nehmen, weil du weißt nie, wann es diese eine Sünde zu viel ist. Wann es das eine Mal zu viel ist, die eine Entscheidung dabei zu bleiben, zu verharren in meiner Sünde. Dein Herz zu hart wird. Also kehr um, solange du noch kannst. Diese Überführung in deinem Herzen, das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Liebe, die dich zieht. Das ist die Liebe des Heiligen Geistes, der dir nachgeht. In der Offenbarung 3 sagt Jesus, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Tu das schnell. Widersteh nicht länger diesem Heiligen Geist, der zu deinem Herzen spricht. Bekenn deine Sünde, kehr um. Kehr um zu Jesus. Und in Jesus kannst du Vergebung finden. Egal, was du getan hast, egal, wo du bist. Er bietet dir Gnade an. Einen neuen Start, er liebt dich. Hier auch ein Zitat von Jesus. In Matthäus 18 sagt er weiter, wenn deine Hand oder dein Fuß dir anders zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir anders zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Hey, das sind die Worte des lieben Jesus. Und er sagt es, weil er dich lieb hat. Und übrigens, was er nicht hier sagt, ist, dass wir uns verstümmeln sollen. Weil das wird das Problem nicht lösen. Ich kann mir die Hand und den Fuß abschneiden und im Herzen noch immer sündigen. Ist ein Bild hier, was Jesus verwendet. Nicht, dass wir uns verstümmeln sollen, aber dass wir Sünde ernst nehmen. Und dass wir wirklich ernsthaft mit Sünde in unserem Leben umgehen. Er zeigt uns hier, wie gefährlich es ist, wirklich bewusst in Sünde zu leben. Und diese Stelle hier im Hebräerbrief heute Morgen auch, die will dich nicht verdammen, wenn du jemand bist, der Jesus lieb hat und du in Sünde gefallen bist. Das ist so wichtig, weil das Problem ist oft, dass die, die mit einem weichen Herzen, mit einem sensiblen Gewissen, die solche Stellen lesen, die fühlen sich verdammt. Und oft sind es die, für die, die geschrieben sind, die ein hartes Herz haben, die lesen das und wischen es irgendwie weg, ignorieren das. Diese Stelle ist für dich, wenn du bewusst in Sünde lebst, dann sollst du eine heilige Furcht haben vor dem heiligen Gott. Morgen. Willkommen. Weil wenn du in Sünde lebst, dann bist du kein Christ. Dann bist du kein Nachfolger Jesu an dem Punkt. Und Wirklich, du solltest keine Heilsgewissheit haben heute Morgen. Heilsgewissheit haben wir in Jesus. Solange du mit ihm lebst, ihm vertraust und ihm nachfolgen willst. Wenn du das nicht willst, dann bitte hab keine Heilsgewissheit heute Morgen. Hab eine heilige Furcht um deine Seele. Weil Galaterbrief sagt uns das Gegenteil. Er sagt uns, die, die so leben, die werden das Reich Gottes nicht erben. Aber die gute Nachricht, du kannst umkehren, du kannst Vergebung finden. Und wenn es du bist heute Morgen und Gott klopft an dein Herz und sagt, kehr um, ich liebe dich, dann reagier drauf. Um deinetwillen und um unseretwillen. Lasst uns diese schönen Verse nochmal lesen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Wenn wir mutwillig sündigen, bewusst sündigen, oh, viele Sünden, die meisten Sünden sind bewusst, oder? Aber ich glaube aus dem Kontext hier, dass eine ganz bestimmte Sünde gemeint ist. Und das ist die Sünde, sich von Jesus abzuwenden. Die Sünde, Jesus abzulehnen. Das ist auch die Sünde gegen den Heiligen Geist, der uns auf Jesus hinweist. Weil guckt hier im Kontext, im Vers 29, spricht von denen, die den Sohn Gottes mit Füßen getreten haben und das Blut des Bundes als gemein geachtet haben und den Geist der Gnade geschmäht haben. Und Kontext, die Verse davor, Anzeichen von denen, die sich von Jesus entfernen, ist, dass sie nicht in Gemeinschaft sind. Das ist oft das Erste. Dass sie in Gemeinschaft mit den Geschwistern immer wichtig ist. Oder vielleicht fühlen sie sich überführt. Und dann, dass sie sich nicht zu Jesus bekennen. Sie tauchen so unter, werden so Undercover-Christen. Und dass sie keine Gemeinschaft mehr mit ihm verbringen im Gebet oder in seinem Wort. Und dann am Ende, dass sie mutwillig in Sünde leben. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, die Erkenntnis der Wahrheit über Jesus Christus, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist, dass er das Lamm Gottes ist, das Opfer ist für unsere Sünden. Wenn du das erkannt hast und dann fällst du von Jesus ab, dann heißt es hier, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Und ich glaube, was hier gemeint ist, sind die Tieropfer des Alten Testaments. Dann bleibt kein Opfer mehr für dich übrig, wenn du das eine Opfer im Neuen Testament Jesus ablehnst. Dann gibt es kein anderes Opfer mehr, was deine Sünden bedecken kann. In der Apostelgeschichte 4 haben die Apostel gepredigt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Nur Jesus allein. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 8, Vers 24 sagte Jesus, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Sünde bringt uns um. Und Jesus ist der Einzige, der sie für uns getragen hat. Es gibt niemanden sonst, der dir deine Schuld abgenommen hat oder der sie dir abnehmen kann. Nur einen Jesus. Und so, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihn verlässt, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, dass die Widersacher verzehren wird. Oder wörtlich, dass im Begriff steht, die Widersacher zu verzehren. Wenn du Jesus verlässt, dann musst du deine Sünden selbst tragen und dann bleibt nur mehr Gericht. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, welches Gericht hier gemeint ist. Könnte sein, dass das ewige Gericht gemeint ist, die Hölle, und die ist dir sicher ohne Jesus. Oder zweitens, es könnte auch sein, dass Gottes Gericht über die Juden, die ihn abgelehnt haben durch die Römer 70 nach Christus gemeint ist, als Titus mit den römischen Legionen Jerusalem belagert hat und zerstört hat. Jerusalem zerstört hat, den Tempel niedergebrannt hat. Laut dem Geschichtsschreiber Josephus sind 1 Million Juden umgekommen während dieser Belagerung. Und die sie überlebt haben, sind versklavt worden in alle Welt. Und seither gibt es keinen Tempel mehr und gibt es kein Tieropfer mehr. Und es könnte sein, dass der Autor hier meint, wenn du Jesus verlässt und zurückgehst in die alte jüdische Religion und darauf deine Hoffnung setzt, dann setzt du auf das sinkende Schiff. Jerusalem war eine Ruinenstadt, nachdem die Römer sie geschliffen hatten, bis dann der Kaiser Hadrian 135 nach Christus eine neue Stadt aufbauen ließ an dieser Stelle und einen heidnischen Tempel bauen ließ an der Stelle, wo der jüdische Tempel stand. Heute steht dort der Felsendom. Also es könnte sein, dass er hier meint, wenn du dich von Jesus abwendest und zurückgehst in die alttestamentliche jüdische Religion, dann wirst du mit ihnen gerichtet werden. Das irdische Gericht. Und dann die Hölle, das wäre dann das zweite, das ewige Gericht. Aber wie auch immer, ernüchternde Verse hier, denke ich. Mit starker Sprache. Ich denke, die stärksten Worte, die er hier finden kann, ermahnender, diese Christen an Jesus festzuhalten, sich nicht von Jesus abzuwenden, weil wenn du das tust, dann bleibt kein Opfer mehr für deine Schuld. Vers 28, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen hin. Im Alten Testament gab es keine Opfer für bewusste Gesetzesbrecher. Das Gesetz, das war auch das Strafrecht in Israel, das kannte keine Barmherzigkeit. Das kannte nur Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Du kriegst die Strafe, die du verdienst. Keine Barmherzigkeit. An der Mauer eines katholischen Konvents ist ein Schild angebracht. Habe ich wo gelesen. So eine Webseite auch von skurrilen Dingen. Ein Schild am Eingang oder an der Mauer eines christlichen Konvents. Und auf dem Schild steht: Betreten strengstens verboten. Jede Missachtung wird ohne Ausnahme zur Anzeige gebracht. Die barmherzigen Schwestern. Im Alten Testament gab es keine Barmherzigkeit, nur Gerechtigkeit. Und wir sehen hier einen Kontrast von dem Geringeren zu dem Größeren. Er sagt, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen hin. Und dann sagt er, wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, das heilige Leben Jesu, das er für dich gegeben hat, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet, für gewöhnlich geachtet hat, nicht als was Besonderes geachtet hat. Sie gesagt haben, hey, Jesus ist nur ein ganz normaler Mensch. Und damals viele Juden sind gekreuzigt worden, vor allem während der Zeit des Aufstands gegen die Römer. Und so, Jesu Tod am Kreuz, das war nichts Außergewöhnliches. Hey, wenn Jesus nur ein ganz normaler Mensch war, der am Kreuz gestorben ist, dann kann er dich nicht retten. Aber sein Tod ist was Besonderes, weil er der Messias war, der von Gott verheißene Retter, weil er das Opfer für deine Sünden war, weil er der heilige Gott war, genauer gesagt der Sohn Gottes, der sein sündenloses Leben für uns gegeben hat, am Kreuz für uns eingesetzt hat und unseren Platz eingenommen hat am Kreuz. Der Unschuldige hat den Platz des Schuldigen eingenommen. Und er hat es getan, obwohl er nicht hätte sterben müssen. Er hätte direkt in den Himmel auffahren können. Aber er hat es für dich getan. Und wegen dem, wer Jesus war und was er für dich getan hat, hat sein Tod am Kreuz unendlichen Wert und ist fähig, deine Sünden zu bezahlen. Aber indem diese Leute sich von Jesus abgewandt haben und wieder zurückgewandt haben, zu den alttestamentlichen Tieropfern wieder auf ihre Religiosität vertraut haben, haben sie eigentlich gesagt, Jesus ist nicht besser, Jesus ist nichts Besonderes, Jesus ist nichts anderes als alle anderen Menschen und sie haben seinen Tod, sie haben sein Blut als gering geachtet und das ist übrigens, was du tust, wenn du diese Einstellung hast, ja, Jesus war nicht Gott, war nur ein Mensch, vielleicht ein guter Mensch. Wie viel ärgere Strafe, meine, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein, für gering geachtet, gewöhnlich geachtet hat und den Geist der Gnade geschmäht hat. Diesen Gott, der dir Gnade anbietet in Jesus Christus. Begnadigung vor seinem Gericht über deine Sünden. Verschmäht, den Heiligen Geist verhöhnt. Wie gesagt, wie viel größer ist dein Verbrechen, wenn du gegen Gnade, wenn du gegen Liebe, wenn du gegen so teures Opfer sündigst und rebellierst. Gesetzesbrecher im Alten Testament haben ein Gesetz missachtet. Aber wenn du Jesus ablehnst, dann verlässt du, dann verachtest du eine liebende Person. Einen Gott, der dich lieb hat. Du spuckst in das Gesicht eines heiligen Gottes, der sich aufgeopfert hat für dich, damit du Gnade und Vergebung haben kannst. Das ist nicht ein Verbrechen gegen irgendein Gesetz, das ist ein Verbrechen gegen den dich liebenden Schöpfer, der dich liebt und der alles getan hat, damit er dich nicht richten muss. Mann, wenn du das bist heute Morgen, berührt es nicht dein Herz? Lässt dich das kalt? Willst du nicht umkehren und Gottes Gnade annehmen? In seinen liebenden Arm werfen? Er wartet auf dich. Und wenn du ihn ablehnst, denke ich, kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen, wenn er dich eines Tages richten wird. Wenn du sozusagen diesen Worten über Jesus drüber trampelst, über das, was er von dir für dich getan hat. Vers 30, denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er ist ein allmächtiger, heiliger, reiner, gerechter Gott. Und er möchte dich nicht richten. Er möchte, dass du umkehrst zu Jesus, dass du Jesus vertraust, dass du seine Gnade annimmst. Er bietet dir Vergebung als ein Geschenk an. Aber er zwingt es dir nicht auf. Ein Geschenk muss angenommen werden. Du musst es auspacken. Und wenn du ihn dazu zwingst, dann wird er dich richten. Und es wird furchtbar sein. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist Gottes Wort. Ich werde nichts davon wegnehmen. Ich werde es so stehen lassen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen, heiligen Gottes zu fallen. Ohne Jesus. Seht ihr, der Unterschied, der einzige Unterschied zwischen denen, die von Gott begnadigt werden und angenommen werden und adoptiert werden sogar als seine Kinder und denen, die verurteilt werden, ist ein Opfer. Das einzige Opfer, das sich mit Gott versöhnen kann, ist Jesus Christus. Außer ihm bleibt kein Schlachtopfer mehr für deine Sünden übrig. Also wenn du mit dem Opfer kommst, wenn du mit Jesus vor Gott kommst, dann ist okay, das macht den Unterschied. Also hast du ihn. Oder vielleicht besser gefragt, hat er dich? Folgst du ihm nach? Ich werde gleich nachher Gelegenheit geben, Jesus anzunehmen, wenn du das noch nicht getan hast. Zweite Frage, gibt es was, von dem du umkehren musst heute Morgen? Musst du Buße tun? Lebst du wirklich bewusst oder hast du bewusst in der Sünde gelebt und wirklich in Rebellion gegen Gott? Und du bist heute hier und es ist kein Zufall, Gottes Wort spricht dich an. Gibt es was, wovon du umkehren musst? Dann tu das heute Morgen. Tu Buße. Ich glaube, Gott möchte nicht mit dieser Bibelstelle, dass du irgendwie verdammt nach Hause gehst. Das ist keine Verdammnis hier, das ist eine Einladung eigentlich, diese Warnung. Eine Einladung umzukehren und zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, Vergebung zu finden. Also ich möchte nicht, dass irgendwer verdammt nach Hause geht. Ernüchtert vielleicht, das ist gut, wenn wir klar sehen, wenn wir uns diesen geistlichen Realitäten bewusst sind. Dass es um Leben und Tod geht, wie wichtig Jesus ist und was er für uns getan hat. Wir werden jetzt Abendmahl feiern und uns das bildlich vor Augen halten. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Im Bild betrachten, was Jesus für uns getan hat. Und das Abendmahl ist für Gläubige. Ich lese euch vor aus dem 1. Korintherbrief. Das sagt der Apostel Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann sagt er weiter, auch hier eine Warnung, wer also unwürdig mit der falschen Haltung das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, nicht richtig bewertet. Wir wollen mit einer anbetenden Haltung, mit einem dankbaren Herzen Abendmahl feiern. Wie gesagt, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl für die, die an Jesus glauben. Und so, wenn du heute Morgen hier bist und du hast dich noch nie Jesus anvertraut, dein Glauben noch nie auf Jesus gesetzt, noch nie wirklich diese Entscheidung getroffen, ihn in dein Leben einzuladen, ihm nachzufolgen, dann möchte ich dir Gelegenheit geben, das heute zu tun, bevor wir Abendmahl feiern. Dass du mit uns feiern kannst und wirklich feiern kannst, was Jesus für dich getan hat. Wirklich nach Hause gehen kannst mit dem Wissen, dass all deine Lebensschuld, alles, was du je falsch gemacht hast, vergeben ist. Dass Gott dich annehmen wird und dass du die Ewigkeit im Himmel mit ihm verbringen kannst. Und ich möchte dich einladen, wenn du da bist und du sagen willst, ja, ich möchte mich heute entscheiden, ich habe es verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist, als es für mich persönlich war. Und ich möchte es annehmen, ich möchte Jesus einladen, dann heb kurz deine Hand. Wirklich auch als Zeichen. Es wird nirgendwo einfacher sein, dich zu Jesus zu bekennen, als hier heute Morgen in der Mitte seiner Gemeinde. Gibt es jemanden, der das heute Morgen festmachen will und sagen will, ja, ich will mich Jesus anvertrauen. Ich will umkehren zu ihm. Ich will Jesus einladen in mein Leben.